Nun, die Arbeitshypothese der WHO besagt, dass der Indexpatient, vermutlich der 70-jährige Niederländer, der als erster am 11. April an Bord verstarb, sich bereits vor der Einschiffung in Argentinien infiziert hat. Er war zuvor mit seiner Frau auf einer Vogelbeobachtungstour in Gebieten unterwegs, in denen das Virus endemisch ist.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem wöchentlichen Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwitz. Ich bin Professor für Pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität, Sprecher des House of Pharma and Healthcare und Mitglied der erweiterten Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Wir haben in den letzten Wochen eine Situation beobachtet, die vielleicht den einen oder anderen an die frühen Phasen von 2020 erinnert hat. Auch wenn die Vorzeichen diesmal anders sind. Es geht um das Expeditionsschiff MV Hondius und den Ausbruch einer Infektion mit dem Hantavirus. Dieser Fall hat nicht nur tragische Aspekte, denn immerhin sind 3 Menschen verstorben. Der Fall der Hondius ist auch medizinisch und logistisch hochspannend. Denn wir sprechen hier nicht von einem klassischen Ausbruch, wie wir ihn bei Noroviren auf Kreuzfahrtschiffen durchaus kennen. Diesmal ist der Erreger das Andes-Virus, ein Vertreter der Hantaviren, der eine Besonderheit aufweist, die ihn von fast allen anderen Hantaviren unterscheidet, die Fähigkeit zur Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Über diesen Fall will ich heute mit Professor Theo Dingermann sprechen, dem Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung. Guten Morgen, lieber Theo.
Guten Morgen, Manfred.
Bevor wir in die Tiefe gehen, lieber Theo, lass uns die Fakten kurz rekapitulieren. Die MV Hondius startete am 1. April in Ushuaia, Argentinien. An Bord waren 149 Personen, Passagiere und Crew aus 23 Nationen. Die Reise sollte eine Traumroute durch den Südatlantik sein, endete aber in einer dramatischen Quarantäne vor Teneriffa. Theo, wie ist der Stand der klinischen Fälle?
Nun, die Zahlen sind ernst. Stand heute gibt es 8 infizierte Fälle, 6 laborbestätigte, 2 Verdachtsfälle. Besonders tragisch sind die 3 Todesfälle, ein niederländisches Ehepaar und ein deutscher Staatsangehöriger. Die Symptomatik war klassisch für das Hantavirus induzierte kardiopulmonale Syndrom, HCPS, Fieber, Myalgie, gefolgt von einer rapiden Verschlechterung der Lungenfunktion, Lungenentzündung und Schock.
Du sprichst von dem kardiopulmonalen Syndrom, HCPS. Ich dachte bisher, das Hantavirus sei ein hämorrhagisches Virus. Liege ich da falsch?
Nein, falsch liegst du nicht. Denn es gibt auch hämorrhagische Hantaviren. Dazu gehören beispielsweise die in Europa vorkommenden Hantaviren. Dies sind vor allem das Pumala und das Dobrava-Belgrad-Virus. Diese Viren werden durch Rötel oder Brandmäuse übertragen. Sie verursachen meist das hämorrhagische Fieber mit renalen Syndrom, also HFRS, das oft milder verläuft und eine niedrigere Letalität unter 1% hat, als das Virus, das aktuell im Mittelpunkt steht. Dabei handelt es sich um das Andes-Virus, das hast du schon genannt. Dieses Virus stammt aus Südamerika und das Reservoir ist die Langschwanz-Zwergkreisratte. Es löst eben jenes HCPS aus, das eine Letalität von erschreckenden 25-40% aufweisen kann. Und, das ist das klinische Alleinstellungsmerkmal, es ist das einzige Hantavirus, bei dem eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung durch engen Kontakt dokumentiert ist.
Theo, kannst du etwas zu den Symptomen und zum klinischen Verlauf sagen?
Das Hantavirus-induzierte kardiopulmonale Syndrom, also der HCPS, ist eine schwere Atemwegserkrankung. Der Krankheitsverlauf ist typischerweise in Phasen unterteilt und durch eine rasche Verschlechterung gekennzeichnet. Es beginnt mit der Prodromalphase, die durch das Frühsymptom charakterisiert ist. Die Erkrankung beginnt meist mit unspezifischen grippeähnlichen Symptomen, die aber 3 bis 5 Tage dauern. Typisch sind Fieber, Schüttelfrost, Myalgie, Kopfschmerzen und Schwindel und Müdigkeit sowie gastrointestinale Beschwerden. Dann folgt die kardiopulmonale Phase. Hier kommt es zu einem abrupten Übergang in die schwere Phase, die Herz und Lunge betrifft. Die Atmung verschlechtert sich, was sich durch rasch fortschreitende Kurzatmigkeit, also Dyspnoe und Husten, bemerkbar macht. Und es entwickelt sich ein nicht kardiogenes Lungenödem aufgrund erhöhter Gefäßdurchlässigkeit. Die Patienten verspüren Thoraxschmerzen und ein enge Gefühl in der Brust und das Gewebe wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff verseucht. In der letzten Phase kommt es zu schweren Komplikationen. Dabei kann die Krankheit innerhalb weniger Stunden bis Tagen lebensbedrohlich werden. Es entwickelt sich eine Pneumonie, eine Lungenentzündung also, und die Patienten leiden an einem akuten Atemnotsyndrom. Die Krankheit eskaliert in einem kardiogenen Schock mit schwerer hämodynamischer Instabilität und Herzversagen. Als klinische Laborbefunde beobachtet man eine Thrombozytopenie, eine Erhöhung des Hämatokrits durch Flüssigkeitsverlust aus den Gefäßen und erhöhte Entzündungswerte. Im Gegensatz zu den in Europa verbreiteten Hantaviren, die eher das hämorrhagische Fieber mit renalem Syndrom mit Fokus auf die Nieren auslösen, liegt bei HCPS die Hauptlast der Erkrankung auf dem Herz-Kreislauf-System und der Lunge. Die Letalität ist bei HCPS mit etwa 25-40% sehr hoch.
Das erklärt ja dann auch, warum die Behörden im konkreten Fall so restriktiv reagiert haben. Die WHO-Expertin Maria van Kerkhove betonte ja, dass man bei engem Kontakt von einer Übertragung ausgehen muss. Wie sieht denn die Rekonstruktion der Infektionskette aus?
Nun, die Arbeitshypothese der WHO besagt, dass der Indexpatient, vermutlich der 70-jährige Niederländer, der als erster am 11. April an Bord verstarb, sich bereits vor der Einschiffung in Argentinien infiziert hatte. Er war zuvor mit seiner Frau auf einer Vogelbeobachtungstour in Gebieten unterwegs, in denen das Virus endemisch ist. Seine Frau, die ihn an Bord pflegte, erkrankte später ebenfalls und verstarb nach einer Evakuierung in Südafrika. Die weiteren Fälle an Bord, darunter Crewmitglieder und andere Passagiere, deuten stark auf eine Transmission innerhalb des Schiffes hin, da dort keine Nagetiere als Vektoren gefunden wurden.
Es tauchten doch auch Berichte über einen Schweizer Patienten auf, dessen Genomsequenzierung für viel Aufsehen gesorgt hat.
Ja, genau. Der Schweizer Passagier verließ das Schiff bereits am 24. April bei einem Zwischenstopp auf St. Helena. Er wurde später in Zürich positiv getestet. Forscher haben sein Blut genutzt, um das erste vollständige Genom dieses spezifischen Ausbruchstammes zu entschlüsseln. Die gute Nachricht: die bekannte britisch-US-amerikanische genomische Epidemiologin am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern, Emma Hotcroft, und andere Experten fanden bisher keine Hinweise auf eine fundamentale Neusortierung oder auf Mutationen im Virusgenom, die auf eine gesteigerte Übertragbarkeit hindeuten würden. Es scheint die bekannte Andes-Variante zu sein, was die Kontaktpersonen-Nachverfolgung erleichtert.
Theo, lass uns ein paar Worte zum Virus selbst verlieren. Was ist das für ein Virus? Was weiß man über die Biologie?
Und diese Hantaviren gehören zu der Gattung der Orthohantaviren. Bei diesen Viren handelt es sich um umhüllte, einzelsträngige, negative RNA-Viren. Das heißt, das Virusgenom kodiert selbst kein Protein. Erst nach einem Replikationszyklus entstehen die mRNAs, die für die viralen Proteine kodieren. Zudem besitzen Hantaviren segmentierte Genome mit drei linearen RNAs. L, M und S, Synonym für Groß, Mittel und Klein. Deren Enden sind komplementär zueinander, wodurch sie eine ringförmige Struktur annehmen. Das bedeutet auch, dass Hantaviren besonders gut zur Rekombination fähig sind. Wenn zwei oder mehr Hantaviren dieselbe Zelle infizieren, wird es gefährlich. Denn dann kann ein Hybrid entstehen, dessen Genomsegmente beider Viren enthält. Dies stellt einen wesentlich schnelleren Evolutionsweg dar, als der übliche schrittweise Erwerb von Mutationen durch zufällige Fehler. Diese passieren allerdings auch häufig, da Hantaviren RNA-Viren sind, die immer relativ leicht mutieren. Positiv zu erwähnen ist, dass Hantaviren ein stark eingeschränktes Wirtsspektrum haben. Anders beispielsweise als Influenza-Viren, die ja in Vögeln, Schweinen und anderen Tieren replizieren und somit auch rekombinieren können. Dies wiederum stellt ein Problem dar, wenn es darum geht, einen wirksamen Impfstoff gegen Hantaviren für einen breiten Einsatz zu entwickeln. Da Hantaviren als eine von 25 Virusfamilien mit Pandemiepotenzial gelten, sollte ernsthafter als bisher über Impfstoffe nachgedacht werden.
Gut, aber welche Proteine hat man denn im Blick, wenn es um Schutz- oder Detektionsstrategien geht?
Ja, es gibt vier Hauptprodukte, die von den Genomen der Hantaviren kodiert werden. Da ist zum einen das Nukleoprotein N, das die virale RNA umhüllt und dazu beiträgt, dass die in neu gebildete Partikel verpackt werden. Dieses Protein wird von dem sRNA-Segment des viralen Genoms kodiert. Das Glykoprotein GN-GC ist im Wesentlichen das Hantavirus-Äquivalent zum Spike-Protein der Coronaviren und zum Hämagglutinin bei den Influenzaviren. Dieses Glykoprotein besteht aus zwei Untereinheiten, GN als N-terminales und GC als C-terminales Fragment, die sich zu Tetrameren zusammenlagern. Diese Proteine erleichtern dem Virus das Eindringen in die Zelle, kodiert werden sie durch das mRNA-Segment. Das große Protein L ermöglicht die Replikation der Hantaviren-RNA und besitzt auch noch einige andere Eigenschaften, die auch dazu beitragen, dass sich die virale RNA von der Zelle zu verbergen vermag, um eine Immunantwort zu vermeiden. Kodiert wird das große Protein durch das lRNA-Segment. Es gibt auch noch nicht strukturelle Proteine, die variieren in ihrer Funktion zwischen den einzelnen Hantaviren und dienen im Wesentlichen dazu, die Induktion der Immunantwort zu hemmen, damit Hantaviren die Möglichkeit haben, sich zu replizieren. Sie werden nicht in Viruspartikel eingebaut. Diese werden, sofern vorhanden, durch das S-Segment kodiert.
Theo, lass uns zum MV-Hondius-Fall zurückkommen. Man konnte lesen, dass es an den Häfen, die von dem Kreuzfahrtschiff angelaufen wurden, massiven Widerstand gab. In Teneriffa protestierten Hafenarbeiter unter dem Slogan »Wir sind keine Müllhalde«. Die Angst vor einer neuen Covid-19-Problematik war greifbar, obwohl der WHO-Generaldirektor persönlich versicherte, dass die Passagiere strikt isoliert werden. Wie bewerten RKI und das ECDC das Risiko für die Allgemeinheit?
Hier muss man ganz klar differenzieren. Das Risiko für die breite Öffentlichkeit in Europa wird als sehr gering eingestuft. Lars Schade vom RKI hat das im Heute-Journal sehr treffend eingeordnet. Es ist kein Virus, das sich so effizient wie die Grippe oder Covid über Aerosole ausbreitet. Es braucht sehr engen, langanhaltenden Kontakt. Zudem fehlt in Europa das natürliche tierische Reservoir, die Langschwanz-Zwergreißratte, sodass eine Etablierung des Virus in der heimischen Fauna ausgeschlossen ist.
Dennoch muss man sagen, wurden die deutschen Passagiere unter Hochsicherheitsbedingungen evakuiert. Vier Personen landeten in Eindhoven und wurden per Sonderisoliertransport nach Frankfurt gebracht. Warum dieser Aufwand, wenn das Risiko so gering ist?
Nun, hier gilt das Vorsichtsprinzip. Die Inkubationszeit kann bis zu 6 Wochen betragen. Das ECDC, also das European Center for Disease Prevention and Control, hat alle Personen, die sich auf der Hondius befanden, als Hochrisikokontakte eingestuft. Das bedeutet 42 Tage Quarantäne ab dem Tag der letzten möglichen Exposition, tägliches Symptommonitoring und im Fall einer Erkrankung Isolierung in Spezialstationen, wie sie der STARKOP, der ständige Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger beim Robert-Koch-Institut in Deutschland bereithält. In Düsseldorf wird bereits eine evakuierte Patientin behandelt, deren Zustand sich glücklicherweise stabilisiert hat.
Lass uns zur Diagnostik und Therapie kommen. Haben wir hier eigentlich Möglichkeiten?
Leider wenig Spezifisches. Es gibt keinen zugelassenen Impfstoff und keine antivirale Standardtherapie. Ribavirin hat bei einigen Hantaviren Wirksamkeit gezeigt, aber die Daten für das Andes-Virus sind dünn. Die Behandlung ist rein supportiv. Flüssigkeitsmanagement, Beatmung bei Lungenversagen, eventuell ECMO, also die extrakorporale Membranoxygenierung, wie wir sie aus der Covid-Pandemie kennen. In der Diagnostik setzt man auf PCR aus EDTA-Blut in der frühen Phase und auf Serologie für IgM-Antikörper, sobald Symptome auftreten. Ein Problem ist, dass Tests während der Inkubationszeit, also während der ersten 6 Wochen, oft negativ ausfallen und eine falsche Sicherheit vermitteln können. Deshalb ist die 42-tägige Quarantäne so essentiell.
Ein interessanter Aspekt am Rande. Es gab auch einen Verdachtsfall bei einer Flugbegleiterin der KLM. Sie hatte Kontakt zu der infizierten Niederländerin, die in Johannesburg das Flugzeug verlassen musste, weil ihr Zustand zu schlecht für den Flug war.
Nun, das zeigt, wie wichtig das Kontakttracing im Flugverkehr ist. Das ECDC empfiehlt hier bei bestätigten Fällen die Überprüfung der Passagiere in derselben Reihe sowie 2 Reihen davor und 2 Reihen dahinter. Für die Flugbegleiterin und andere Kontaktpersonen gilt erhöhte Wachsamkeit, aber keine Panik. Das Virus ist eben nicht hochkontagiös im Vorbeigehen.
Theo, wenn wir in die Zukunft blicken, was lehrt uns dieser konkrete Hantavirus-Ausbruch bzw. die entsprechenden Infektionen über die Sicherheit im Tourismus?
Nun, er zeigt, dass Kreuzfahrtschiffe aufgrund der engen sozialen Interaktionen ideale Laborbedingungen für solche Ausbrüche bieten. Selbst bei Erregern, die wir bisher nicht als klassische Bordreisende auf dem Schirm hatten. Die proaktive Reaktion der Reederei Oceanwide Expeditions und die internationale Koordination zwischen Argentinien, Südafrika, den Niederlanden und Deutschland haben mir Schlimmeres verhindert. Dennoch müssen wir unsere Infrastruktur für solche seltenen, aber hochgefährlichen Zoonosen fit halten. Gerade im Hinblick auf kommende Großereignisse wie beispielsweise die Fußball-Weltmeisterschaft, bei der Millionen reisende Krankheitserreger im Gepäck haben können.
Ja, das ist ein wichtiger Mahnruf zum Schluss. Wir halten fest, das Andes-Virus ist gefährlich, aber die Situation auf der MV Hondius scheint durch strikte Quarantäne und exzellente Wissenschaft unter Kontrolle zu sein. Theo, wir danken dir für diese tiefen Einblicke. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Interesse und fürs interessierte Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Theo.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.